hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst einmal wie immer einen schönen guten Abend hier aus der Kulturwerkstatt Westend. Sie hören das Westendradio, die Ausgabe am 16. März 2017. Der in Berlin lebende Pianist Henning Schmid ist in Bremen nicht nur durch seine Zusammenarbeit mit Mikis Theodorakis bekannt, denn er hat hier in der Vergangenheit einige Konzerte in der Kulturwerkstatt Westend gegeben. Außerdem trat er diverse Male mit dem Bremer Saxophonisten Peter Dahmen auf. Neben vielen musikalischen Projekten, in denen Henning Schmid mitwirkte, hat er auch diverse Solo-CDs eingespielt. In der heutigen Sendung wird er unter anderem erzählen, warum diese gerade in Japan produziert wurden. Außerdem wird es einen kleinen Ausschnitt aus seinem jüngsten Konzertbesuch in der Kulturwerkstatt Westend geben. Er spielte hier am 3. November 2016. Ich habe Henning Schmid Ende Februar diesen Jahres in Berlin besucht und mit ihm ein längeres Gespräch geführt. Dieses hören Sie nun als Aufzeichnung in der kommenden Stunde bis 21 Uhr. Dazwischen gibt es viel Musik, eingespielt von Henning Schmid mit musikalischen Freunden. Hier am Mikrofon begrüßt Sie aus dem hauseigenen Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend wie immer Windy Jakob. Sie hören das Westendradio und ich darf jetzt meinen Studiogast begrüßen, das ist Henning Schmid. Henning, erstmal schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Windy.
Danke für die Einladung. Wir sind hier in Berlin in deinem Wohnzimmer. Ist das hier dein Wohnzimmer?
Das ist mein Wohnzimmer.
Noch arbeitest du auch hier in der Wohnung?
Ich arbeite auch in der Wohnung, ja. Das ist. Aber nicht nur. Es ist, ich finde das nicht so toll, nur zu Hause zu arbeiten. Es ist wichtig, finde ich, einen Teil zum Leben zu haben, einen Raum zum Leben, einen Raum zum Arbeiten.
Ja, schöne, große Berliner Altbauwohnung, ne?
Ja.
Hohe Decken.
Ja, in der Tat.
Hohe Heizkosten.
Ach ja, ich habe nette Nachbarn, die heizen alle auch schön mit. Mhm. Und ich persönlich mag es, wenn man so ein bisschen Luft über dem Kopf hat.
Ja, ja, wir sind jetzt bei dir, Henning Schmid, der Musiker. Du machst viele Dinge, dazu komme ich auch gleich noch. Das ist jetzt ein Stück aus seiner CD, die gibt es noch gar nicht. Wann soll die rauskommen?
Tja, die existiert schon, die ist bloß noch nicht veröffentlicht. Ja, die wird jetzt am 17. März veröffentlicht, allerdings zunächst mal in Japan und dann im April weltweit, also in den anderen Ländern. Und ja, das ist eine spannende CD, das ist die erste Veröffentlichung, die ich mit einem Geiger mache, mit Christoph Berg, darauf freue ich mich sehr. Ich habe schon mit vielen anderen Musikern zusammen Duo-Produktion gemacht, aber noch nie mit einem Geiger.
Mhm. Mal was für meine Hörerinnen und Hörer, falls sie sich wundern, hier kommt gerade die Müllabfuhr und okay. Wird gerade ausgelernt. Ja gut, aber das ist eben so, das ist eine Live, also das ist eine Live-Aufnahme hier. Wie hast du den Christoph Berg kennengelernt?
Christoph habe ich vor 3 Jahren über meinen japanischen Labelchef Yasuhiko Fukusono kennengelernt. Yasuhiko ist ein, ja, selbst auch ein Musiker, er ist ein Post-Classic-Musiker, er spielt Klavier, er macht Electronics und hat eben vor Jahren dieses Label gegründet in Tokio und ist, hat sowohl japanische als auch Künstler, internationale Künstler auf seinem Label. Und er hat mit mir zusammengearbeitet und unabhängig davon auch schon mit Christoph. Und wir haben uns in Berlin getroffen, hier haben eine Nudelsuppe gegessen im Lahm-Restaurant, das war super nett und wir fanden uns sympathisch und dann hat es aber doch eine ganze Zeit noch gedauert, bis wir zum ersten Mal so ins Herz gefasst haben, gesagt, komm, lass uns mal ins Studio gehen, mal gucken, was dabei entsteht.
Genau, das ist jetzt praktisch fertig und wird demnächst veröffentlicht.
Richtig.
Auch dann in Deutschland irgendwann.
Ja, das wird auch in Deutschland erhältlich sein.
Mhm. Ja, wunderbar. Du hast des Öfteren im Westend gespielt. Es gibt auch einen starken Bezug zum Westend. Das letzte Konzert war am 3. November. Da hast du deine aktuelle CD Walzer vorgestellt. Ich fand das sehr schön, das Konzert. Wir werden gleich einen kleinen Ausschnitt spielen. Ich habe ja schon einige Stücke von dir gehört. Ich fand, dass da die Stücke etwas länger gespielt wurden.
Ja, das ist richtig. Also wenn man vergleicht, was ich live mache mit dem, was im Studio stattfindet. Es ist immer so, Studioarbeit ist etwas anders. Man nimmt die Energie des Studios auf, man ist im Studio allein für sich, man reagiert nicht auf andere, man bringt vielleicht Dinge mehr auf den Punkt, man ist kompakter. Und so ist es, man muss auch wissen, dass die Sachen, die ich im Studio einspiele, häufig First Takes sind. Das heißt, ich komponiere zwar, aber die Kompositionen entstehen aus dem Moment heraus. Das heißt, ich habe zwar einen Plan von dem, was ich spielen möchte, aber ich spiele es spontan aus dem Moment heraus. Und live ist es dann so, dass ich etwas neu interpretiere, also neu denke noch einmal. Und dann spielt tatsächlich der Raum eine Rolle, dann spielen die Leute eine Rolle, dann spielt die Luft, das Wetter, was auch immer. Und dann kommen neue Gedanken hinzu. Und da macht es auch durchaus Sinn, wenn man in die Stimmung geht, die Stimmung ein bisschen länger zu halten, als man das in einem Studioalbum so kann.
Mhm. Schneidest du die Konzerte immer mit für dich mittlerweile oder sind das schon zu viel geworden?
Nein, ich kann nicht alle Konzerte mitschneiden. Hin und wieder mache ich es. Im Westen, finde ich, gibt es da eine sehr gute Tradition. Das hat Peter Dahm sehr, sehr geschickt, wie ich finde, und sehr klug auch angedacht, dass er im Grunde genommen die Konzerte alle mitschneidet. Das ist zunächst mal fürs Westen sehr, sehr, sehr sinnvoll, weil dadurch ein ganz tolles Archiv entsteht. Es ist aber auch für den Künstler ganz wichtig, weil er für sich eine Referenz bekommt, wo stehe ich hier eigentlich, was war das eigentlich. Das führt nicht in jedem Fall zu einer Veröffentlichung, aber es führt in jedem Fall dazu, dass man sich nochmal damit auseinandersetzt. Also es gibt immer so eine zweite und eine dritte Ebene. Und ich denke, man reagiert auch ein bisschen darauf, wenn man weiß, dass man Dinge spielt, die man hinterher nochmal hören kann.
Wir hören jetzt etwas und es ist nach dir gegangen. Du hast die Musik der heutigen Sendung ausgesucht, natürlich selbstverständlich. Und das Stück heißt, wenn es nach mir geht. Und da wollen wir jetzt mal reinhören.
Korrekt. Thank you.
Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Konzert von Henning Schmid, bei dem ich jetzt hier eingeladen bin in Berlin, den Pianisten, aus dem Konzert im Westend am 3. November. Tauchst du dir jetzt auch noch so ein bisschen ein, wenn du das hörst, wie das damals war? Ist ja noch nicht lange her.
Ja, also ich muss sagen, ich schätze diese Atmosphäre im Westend sehr. Das ist sehr konzentriert. Du kennst es ja sehr gut. Es ist ein Raum, der relativ kompakt ist und sehr auf die Bühne zuläuft, auf die Bühne konzentriert ist. Aber ich denke, der Geist des Westends ist nicht so sehr diese Baulichkeit, sondern es ist tatsächlich die Leute, die das dort gestalten. Man merkt also den Spirit von Stelio oder von Peter Dahm, also die tatsächlich verantwortlich für das Programm hier auch zeichnen. Der führt einfach dazu, dass bestimmte Künstler dort sind, aber nicht nur, sondern auch ein bestimmtes Publikum. Dieses Publikum ist unglaublich aufmerksam. Ja, man muss wirklich wissen, das ist nicht Selbstverständliches, in Deutschland sowieso nicht, sondern das sind Menschen, die kommen dorthin, um etwas zu erleben, die respektieren das auch sehr. Und so ein Konzert ist ja keine Einbahnstraße. Also man sendet ja nicht nur und die Menschen geben nicht nur Geld, sondern es ist so, man bekommt eine Energie von den Menschen, die dort sitzen. Und dadurch verbessert oder verschlechtert sich letztlich auch die Darbietung. Und ich kann nur sagen, im Westend hat man wirklich das Gefühl, dass das, was man bieten kann, was man musikalisch bieten kann, verfeinert wird und vielleicht verschönert sogar durch die Menschen, die dorthin kommen.
Also kriegst du also immer eine Rückkopplung oder ein Feedback. Wie ist das, wenn du in großen Sälen spielst? Ist das da anders? Wenn das meinetwegen, du kannst ja wahrscheinlich in Sälen spielen, wo jetzt 1000 Leute drin sitzen.
Ja, ich denke, da man muss sich damit auseinandersetzen. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe auch Solokonzerte schon vor mehr als 1000 Menschen gespielt. Ich habe das sowohl Open Air, also ich habe beispielsweise mal in der Türkei mal ein Konzert vor 10.000 Menschen gespielt. Und wichtig ist, dass man vorher fokussiert, wie das sein wird. Also man muss sich auf die Situation einlassen. Man muss wissen, dort sind sehr viele Menschen und die werden sich alle auf dich konzentrieren und man muss auch wirklich diese Menschen willkommen heißen innerlich und muss die, wie soll ich sagen, man muss versuchen, sie anzusehen, obwohl es ja physisch gar nicht möglich ist. Man kann die nicht alle in die Augen gucken. Trotzdem muss man ihnen innerlich ein Signal geben, ich weiß, dass ihr da seid, ich weiß, ihr seid gekommen, um schöne Musik zu hören. Ich werde mein Bestes tun, um eure Erwartungen zu erfüllen und ich will mit euch zusammen eine gute Zeit haben. Und wenn man diese innere Haltung hat, dann schafft man es meines Erachtens auch, sehr große Räume zu haben. Aber natürlich ist es einfacher, wenn man in Räumen sind, die sag mal, von Hause aus ein Team sind, also wo einfach nur eine begrenzte Anzahl von Menschen sind.
Und wie ist das jetzt in der Duo-Formation? Wir kommen jetzt gleich zu einem Stück von dir und Peter Dahm. Ihr kennt euch lange, ihr habt viel zusammengearbeitet und noch einige CDs herausgebracht.
Das ist richtig, ja. Also das, was ich jetzt gerne spielen wollen würde, das berührt quasi den Ursprung unserer Zusammenarbeit, weil mein Sohn, der inzwischen 12 Jahre alt ist, der war, wie soll ich sagen, da gab es diese wunderbare Begebenheit, dass Peter zu mir gekommen ist, um mit mir zu proben und ich ihm schon gesagt habe, du hör mal, das kann sein, dass wir meine Frau ist hochschwanger, das kann durchaus sein, dass es da irgendwelche Komplikationen gibt und dass wir uns vielleicht doch nicht treffen können. Und genau das passierte, weil nämlich mein Sohn geboren wurde, genau in dieser Zeit. Und das ist schon was Besonderes. Also so lange ist tatsächlich unsere Zusammenarbeit schon jung, würde ich sagen, und hat wirklich eine ganze Menge tolle Früchte auch gezeitigt. Und der Peter hat ein Stück geschrieben, was sich genau auf dieses Event auch bezieht, also auf die Geburt meines Sohnes. Und das heißt Sutter. Und das würde ich gerne spielen. Thank you.
Sota, ein Stück, eine Komposition von Peter Dahm, er war auch hier am Saxophon zu hören, zusammen mit Henning Schmid, der jetzt mein heutiger Studiogast ist, oder beziehungsweise ich bin bei ihm in Berlin, hier am 28. Februar. Ja, das war sehr schön. Du kennst Peter schon ziemlich lange, aber vielleicht sagen wir erstmal überhaupt etwas zu deiner Person. Du bist nur Komponist, Produzent, Unterricht gibst du auch?
Ich unterrichte auch, aber das kollidiert manchmal ein bisschen mit meinen Konzertaktivitäten. Insofern bin ich kein besonders guter Lehrer für kleinere Kinder. Ich mache allerdings ein spezielles Programm, das gibt es ja in den Berliner Musikschulen, wo junge, angehende Musiker sich auf ihr Hochschulstudium vorbereiten. Sogenannte Studienvorbereitung. Und da unterrichte ich tatsächlich ein paar sehr begabte und spannende junge Musiker.
Mhm. Ja, Pianist, Komponist, Arrangeur, Produzent. Ja, was bist du hauptsächlich? Wahrscheinlich Pianist?
Ach, weißt du, das ändert sich tatsächlich je nach Projekt, was gerade am Start ist. Ich bin manchmal Arrangeur in erster Linie. Ich bereite jetzt gerade wieder eine neue Produktion vor für Maria Faranduri. Ich bringe dieses Jahr das Album mit Christoph Berg heraus. Ich bringe aber auch ein neues Soloalbum raus, mit dem ich auch wieder auf Tour sein werde. Das heißt, je nachdem, was als Projekt gerade ansteht, konzentriere ich mich auf das, was gerade dran ist.
Mhm. Ja, kommen wir ein bisschen zur Geschichte. Geboren in Bad Schlema. Ja, ich wusste, eigentlich weiß ich genau gar nicht, wo das ist. Ist das jetzt schlimm? Nein.
Nein, gar nicht. Also Schlema liegt im Erzgebirge, im Westerzgebirge, um es genau zu sagen. Das kann man kennen, Leute, die in Sachsen sind, kennen das in der Regel, weil dort ein großes Krankenhaus ist und dort ist ein Rieseneinzugsgebiet für Leute, die in dieser Gegend wohnen. Viele sind in Schlema geboren, aber die Stadt selbst ist relativ klein, wenn auch idyllisch gelegen. Das ist also das Erzgebirge, wer es kennt, das ist ja das Weihnachtsland. Dort gibt es eine wunderschöne Landschaft, sind sanfte Berge und die Menschen sind sehr freundlich, sind sehr, sehr gastfreundlich. Es gibt tolle Traditionen, wie gesagt, die Weihnachtstradition, die mich auch sehr stark geprägt hat, musikalisch auch.
Aber bist du so ein bisschen erblich vorbelastet mit Musik? Deine Eltern sind die Musiker oder machen die auch Musik?
Meine Eltern machen beide Musik, sind aber keine Musiker, aber sie haben es zum Teil, auch beruflich mitgebracht. Mein Vater ist ja Pfarrer, hat in dieser Funktion auch natürlich musikalisch sehr viel eingesetzt. Er spielt Gitarre, spielt Geige. Und ich bin auch sehr stark geprägt von dem, was musikalisch in Kirchen stattgefunden hat. Also auch heute, ich merke es immer wieder, dass mir Choräle wichtig sind, dass mir Singen wichtig ist. Ich habe sehr viel mit Sängern zu tun, dass mir Spiritualität in der Musik sehr, sehr wichtig ist. Und das sind Dinge, die ich, denke ich, auch meinen Eltern verdanke.
Mhm. Dann gibt es ja auch, also wenn man jetzt mit Musikern spricht, dann sagen die, ja, ich habe diese Ausrichtung und das hat mich jetzt inspiriert, gerade in der Rockmusik, das sind dann vielleicht andere Sachen als vielleicht so volkstümliche Sachen. Also auch ja in jedem Landstrich, auch im Norden, gibt es ja wie im Süden, in Bayern, so volksmusiktümliche Richtung. Ist da was von dir mit drin oder ist das ein schwieriges Thema, Volksmusik als Wort, wenn man das überhaupt hört?
Also ich denke, ich bin selber kein ausübender Volksmusiker, aber ich glaube, ich habe eine starke Sehnsucht nach Volksmusik, weil das ein Gebiet ist, was eine Musikrichtung, die in Deutschland, wie ich finde, sehr, sehr belastet ist. Das, was die meisten Menschen als Volksmusik kennen, ist letztlich volkstümlicher Schlager. Die, ich sag mal, wahre Volksmusik findet relativ wenig in der Öffentlichkeit statt. Es gibt es durchaus, es gibt es relativ viel in Bergregionen, es gibt es etwas auch am flachen Land. Aber ich finde, Deutschland ist eines der Länder, wo das sehr, sehr wenig gepflegt wird, meines Erachtens, was ich sehr bedauere. Und wo auch sehr wenig gesungen wird. Die Deutschen singen sehr wenig ihre eigenen Lieder. Und wenn sie Lieder singen, sind die häufig relativ alt und haben dann mit dem heutigen Leben nicht so viel zu tun. Also das, was man an Volksliedern kennt, das sind, ich sag mal, die übergroße Mehrheit dürfte da locker 100 Jahre alt sein, stammt aus der Romantik oder sogar noch älter. In der Kirchenmusik ist es ähnlich. Also das Kirchengesangbuch, mein Gott, also hat wahrscheinlich ein Durchschnittsalter von 200 Jahren oder 300 Jahren, die Lieder, die man dort singt. Und die sind wunderschöne Lieder, dagegen ist nichts zu sagen. Aber insgesamt ist es schon so, dass das Zeitgenössische, also das, was aktuell stattfindet in Deutschland, wie ich finde, sehr unterbelichtet ist. Ich reise ja sehr viel und kann das wirklich sagen, in fast allen anderen Ländern, die ich kenne, wird mehr und aktuell gesungen.
Hat sicherlich mit unserer Vergangenheit zu tun. Ne?
Ja, kann man darüber spekulieren, könnte man vermuten, dass beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg einfach ein Bruch stattgefunden hat, dass man sich auch distanzieren wollte von dem, was war. Und auch das Deutschsein irgendwie als belastet empfunden hat. Also die Diktatur hat ja Volksmusik auch benutzt, sodass es ja in gewisser Weise unsingbar war, weil es dann einfach diese Verbindung gab halt zu dieser schwierigen Zeit. Und ich finde aber ehrlich gesagt, das Singen ist ein so wichtiger Ausdrucksform, dass man das unbedingt angehen sollte. Und man sollte dieses Feld ja der deutschsprachigen Musik, das sollte man unbedingt beackern und nicht Leuten überlassen, die damit rein kommerzielle Absichten verfolgen.
Mhm. Da wäre ja fast ein Stichwort für mich dabei gewesen, obwohl, wir müssen ja sagen, von Bad Schlema bis Berlin ist so ein langer Weg. Kann man da ganz kurz Skizzen aufzeigen?
Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin geboren in Schlema, habe im Erzgebirge dann 10 Jahre verbracht und bin dann an die Ostsee gezogen mit meinem Vater. Der hat damals die Pfarrstelle gewechselt und dann sind wir nach Rostock gegangen. Dort habe ich wiederum etwa 10 Jahre verbracht, bevor mich dann die Musik nach Berlin gerufen hat.
Und da bist du jetzt seitdem?
Und da bin ich seitdem, wobei man sagen muss, Berlin ist sozusagen mein Headquarter. Also ich bin natürlich extrem viel in der Welt unterwegs gewesen. Vielleicht auch im Zusammenhang mit dieser Sehnsucht nach Volksmusik. Ich habe ja mit Menschen zu tun gehabt, die ihrerseits auch sehr stark mit Volksmusikbezüge haben. Also in Griechenland Bikis Theodorakis, in der Türkei Süfili Vaneli. Also Leute, die tatsächlich für das zeitgenössische Lied mit starkem Bezug und starken Wurzeln auch in der Volksmusik eine Rolle gespielt haben, habe ich sehr viel zu tun gehabt.
Genau, zweites Stichwort, Gesang. Kommen wir gleich, es war Maria Faranturi auf dem Geburtstagskonzert zu Theodorakis. Das war im Jahre 95, da hast du mitgespielt.
Ja.
Wie es dazu kam, wie du Theodorakis kennengelernt hast und Maria Faranturi, da sprechen wir gleich drüber. Wir hören erstmal ein Stück aus diesem Konzert. Da spielst du auch Piano.
Richtig, genau. Das ist ein Stück, wo ich Maria Faranturi solo begleite. Das Stück heißt Pesonders Musiki, wenn ich Musik höre. Und der Komponist ist Mikis Theodorakis, der seinerzeit für seinen 70. Geburtstag mit uns auf Tour war.
Βαθιά στα μάτια σου που στέγνωσα και να βαγούν σε σκέψεις παίζοντας μουσική ανεβαίνει. Μαχαίρια, τα μαγικά καζετόφωνα της γειτονιάς και δεν μιλάω πια έτσι που γίνονται μαχαίρια τα μαγικά καζετόφωνα της γειτονιάς. Ανεβαίνει
Sie hören das Westend-Radio, die Kultursendung für die Kulturwerkstatt Westend, alle 14 Tage donnerstags zwischen 20 und 21 Uhr. Ja, ich komme jetzt wieder zu Henning Schmid. Das war die großartige Maria Faranturi. Die hat ja nun sehr viel mit Theodorakis gemacht. Aber erstmal die Frage, wie hast du überhaupt Mikis Theodorakis kennengelernt und wann?
Das war 1990. Also man muss wissen, da ist die DDR, glaube ich, gerade noch existent gewesen. Ja, ich, und es war so, es gibt in Berlin gab es eine griechische Gemeinde von Nachkommen entweder oder von Menschen selber, die seinerzeit von der Diktatur geflohen sind. Und die waren ihrerseits relativ aktiv und haben sich auch kulturell sehr, sehr hervorgetan. Und da gab es also immer eine gute Verbindung, eine starke, eine aktive. Und es gab den Plan, eine Produktion seinerzeit zu machen, eine LP aufzunehmen. Also Theodorakis sollte nach Berlin kommen und sollte seine eigenen Lieder singen. Und damals ist dafür ein Pianist gesucht worden. Und Yannis Sotos hat die Arrangements gemacht, hat das Orchester geleitet und hat mich eingeladen mitzuspielen für ein paar Lieder. Und das war ganz, ganz merkwürdig. Wie gesagt, ich kannte ihn gar nicht. Ich dachte, na gut, ich mache das jetzt mal für den. Also ich kannte ihn beim Hören sagen. Es war mir nicht sehr vertraut. Ich bin also hingekommen. Er war auch selber gar nicht da. Ich habe ein paar Noten vorgelegt bekommen, habe das gespielt und bin dann nach Hause gefahren, habe mein Honorar bekommen und dachte, das Kapitel ist vorbei. Und dann ist einige Monate später, habe ich einen Anruf gekriegt, hast du nicht Lust, auf Tour zu gehen? Und ja, klar, super. Und in dem Moment habe ich Mikis das erste Mal gesehen. Und das war sehr beeindruckend. Der ist ja ein fast 2 Meter großer Mensch. Oder ist er 2 Meter? Ich vermute mal. Ich habe ihn nie nachgemessen. Aber er ist wirklich eine große Erscheinung. Er hat unfassbares Charisma. Wenn er den Raum betritt, ist der Raum gefüllt mit seinem Wesen. Das ist mir selten so intensiv begegnet wie bei Mikis Theodorakis. Und dann habe ich seine Musik, ehrlich gesagt, auch sehr schnell ins Herz geschlossen. Weil er wirklich ein Mensch ist, der wie soll ich sagen, der etwas an mir anspricht, was nicht viele Künstler können. Er ist eben wirklich kein Entertainer, sondern er stellt sich auf die Bühne. Ich habe ihn oft erlebt, wie er mit geschlossenen Augen einfach mehr oder weniger für sich spielt, fast tanzt und dabei ein imaginäres Orchester dirigiert. Es ist sehr berührend, es ist sehr authentisch, es ist sehr bringt eine Seite mir zum Schwingen, die nicht viele Künstler können. Und insofern habe ich es immer als ein großes Privileg betrachtet, mit ihm dann noch so viele Jahre musizieren zu dürfen.
Wann war das letzte Konzert, was ihr zusammen gemacht habt?
Also das letzte Konzert ist meines Erachtens dieses Together-Konzert gewesen mit Süfe Livaneli, seinerzeit in Berlin. Mikis war ja immer schon sehr, ich sag mal, er hat auch aufgrund seiner Biografie auch verschiedene gesundheitliche Schwierigkeiten gehabt. Und ich kann mich entsinnen, dass er damals gefallen ist. Ja, also ich glaube, während der Probe. Und dann hat er diesen Satz gesagt, das ist mein letztes Konzert, noch vor dem Konzert. Also war klar, da sagt er, das ich spüre, das ist jetzt meine Zeit gekommen. Er hat danach, hin und wieder ist er nochmal auf die Bühne gegangen und hat vielleicht auch mal dirigiert, das durchaus, aber er hat dann keine Konzerte mehr gegeben als Solokünstler.
Mhm. Habt ihr noch so ein bisschen Kontakt?
Ja, durchaus. Ich bin hin und wieder in Athen und gehen besuchen und wir haben gerade jetzt ein Projekt, was ich schon seit längerem plane. Ich habe in Theodoras Archiv in Athen nochmal gekramt und habe tatsächlich unveröffentlichte Lieder gefunden und bin gerade dabei, die aufzubereiten und darauf wird hoffentlich eine schöne Produktion werden.
Oh, die wird dann noch hier erscheinen in Deutschland auch, ne?
Ja.
Weißt du schon, wann? Nein, ist noch eine Arbeit, ne?
Das ist eine Arbeit, aber wenn alles gut geht, wird es dieses Jahr noch erscheinen.
Mhm. Ja. Ja, das ist schön. Also auch, wie gesagt, Theodorak ist 92, ne?
Ja, der ist also er wird schon, 92.
Also wird 92, also sehr betagt, aber gut, was bleibt, ist immer seine Musik und die Sachen auch, die ihr zusammen gemacht habt. Wie eben das Stück, was wir jetzt hier gespielt haben. War er zwar nicht dabei, aber Maria Faranturi, hast du zu ihr noch Kontakt?
Ja, natürlich. Also mit Maria wird dieses Jahr 70. Also sie ist, hat auch eine unfassbar lange, tolle, professionelle Karriere gehabt. Wie gesagt, sie ist ja, ich glaube, mit 17 war sie schon ein Weltstar mit Theodorakis Melodien. Also so eine lange, erfolgreiche, sängerische Laufbahn ist mir ehrlich gesagt ansonsten überhaupt nicht bekannt. Und auch, dass eine Stimme in diesem Alter noch klingt und reifer und schöner und wärmer wird, ist auch nicht selbstverständlich. Ist ein großes Geschenk. Ich bin mit ihr nach wie vor jedes Jahr unterwegs. Ich spiele mit ihr jedes Jahr wieder Konzerte und auch dieses Jahr wird das wieder der Fall sein.
Also bei deinen vielen Begegnungen lernst du auch viele kennen, die Musik machen. Und einer ist zum Beispiel Volker Schlott. Und mit dem hast du jetzt ein Stück aufliegen, mit dem hast du auch was zusammen gemacht.
Volker passt ganz gut zu unserem Gespräch, weil das ist ein Musiker, mit dem mich eine sehr, sehr lange Freundschaft auch verbindet. Und der auch im Zusammenhang mit Theodorakis und Faranduri eine wichtige Rolle spielt. Er ist, könnte man sagen, wichtiger Theodorakis-Interpret. Und viele der Produktionen, die ich in den Folgejahren mit Theodorakis ja machen durfte, als Arrangeur, als musikalischer Leiter, als Pianist oder mit Faranduri, haben eben Volker auch als wichtigen Solisten dabei. Und Volker verbindet mich allerdings noch eine längere Freundschaft. Den kannte ich schon, bevor ich Mikis und Maria kannte. Aus meiner Ostberliner Zeit, Ende der 80er Jahre. Und seinerzeit haben wir dann den Entschluss gefasst, lass uns doch mal zusammen ein Duo-Projekt machen. Das heißt, und dieses Duo-Projekt heißt Pamagira und aus diesem Duo-Projekt würde ich gerne ein Stück spielen mit Namen Sambienta. Thank you.
Sambienta aus dem Album Okanagan von Pamagira, ein Projekt von Henning Schmid. Wir kommen jetzt gleich zu einer weiteren CD von dir. Und zwar hören wir gleich das Stück How. Ne?
How ist der Projektname für eine Zusammenarbeit von Yasuhiko Fukusona aus Tokio und mir selbst. Mhm. Yasuhiko ist einerseits ausübender Künstler, der ist ein toller Künstler auch, der unter seinem Künstlernamen Aus auch selber veröffentlicht. Und wir haben uns halt überlegt, wie können wir uns zusammen nennen, und haben gesagt, okay, von Aus nehmen wir das Au und von Henning das H, und dann sind wir auf H gekommen.
Ja, das ist gar nicht so schlecht.
Ja.
Das war gut, ne? Wie ist das denn? Wie laufen denn deine CD in Japan oder deine CDs?
Also dieses Label ist ein sehr kleines, aber ein sehr feines Label. Die haben, also Flau ist ein Label, was vor allem elektronische, postklassische Musik veröffentlicht, und ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich habe dort relativ viel Erfolg. Ich bin regelmäßig dort auf Tournee, habe dort schöne Konzerte, ausverkaufte Konzerte, auch gefeierte Konzerte. Es macht wirklich Spaß, dort zu sein. Es ist wirklich ein Glück für mich, so ein Label gefunden zu haben, was diese Art von Musik wertschätzen kann. Und die, man muss wissen, ich habe ursprünglich ein Album veröffentlicht, zu dem wir nachher nochmal gleich kommen werden, Klavierraum. Das habe ich in Deutschland veröffentlicht, das hat hier nicht so besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Und der Yasuhiko hat mir mal irgendwann eine Mail geschrieben und gesagt, ich habe aus Japan gesagt, ich bin ein japanisches Label und ich habe zufällig diese CD von der Hand gekriegt. Hättest du was dagegen, wenn ich das in Japan rausbringen würde? Und ich sagte, klar, kannst du machen, aber offen gestanden, war jetzt nicht so super erfolgreich in Deutschland, aber versuch dein Glück. Und das hat er gemacht und das hat sehr gut funktioniert. Und in der Folgezeit habe ich, glaube ich, jetzt 5 oder 6 Soloalben gemacht mit ihm und auch eine Zusammenarbeit mit ihm, also How. Und daraus würde ich jetzt sehr, sehr gerne ein Stück mal vorstellen.
Sie hören nach wie vor hier das Westernradio, hier die Sendung, die ausgestrahlt wird am 16. März. Ja, das waren ja richtig schon schön so Art Ambient-Klänge. Kann ich das so sagen, Jörn?
Ja, so wird es zum Teil getaggt, so nennt man das also Neudeutsch.
Neudeutsch,
also man sagt Post-Classic, Electronic, Ambient, das sind alles so Dinge, die in diese Richtung gehen, damit die Leute überhaupt wissen, in welche Schublade muss ich dann das reinpacken.
Mhm.
Und in der Musik, die ich sehr schätze, ist, wie ich finde, ist diese Hybrid-Idee eigentlich häufig angelegt, dass es leichte elektronische Anteile gibt und sehr viel akustische. Ja, mhm. Es ist quasi, häufig ist die Elektronik nur so eine Art Flavor.
Mhm. Ist das Publikum eigentlich ein bisschen anders als in Deutschland? Du hast ja vorhin, wir haben am Anfang der Sendung gesprochen, dass es dir wichtig ist, auch einen Zugang zum Publikum zu haben, gerade wie in einem Club wie im West End, also eine dichte Atmosphäre und ja, eine Nähe dazu. Ist das in Japan etwas anders?
Ja, ich meine, es ist natürlich ein Privileg, so ein Overseer-Artist zu sein und quasi von weit weg zu kommen. Ich glaube, das ist auch in Deutschland so, dass man Leute ein bisschen genauer anguckt, die von aus Amerika oder aus, von sehr weit her kommen. Aber es ist für mich sehr aufschlussreich gewesen zu sehen, dass das japanische Publikum extrem gut informiert ist. Es ist nicht nur so, dass sie sehr, sehr achtsam sind und sehr, sehr aufmerksam, sehr respektvoll, sondern sie wissen auch im Vorfeld sehr genau, zu was sie sich hinbegeben. Ich war zum Teil hoch erstaunt über Gespräche, die ich nach Konzerten geführt habe, zum Teil über das Verständnis und das tiefere Wissen. Die hatten zum Teil Wissen über Konzerte, die ich vor Jahren die mir längst entfallen waren, hatten die Detailwissen, was mir völlig abhanden gekommen war. Das war schon faszinierend.
Mhm. Kannst du auch ein paar japanische Brocken, so das Publikum begrüßen auf Japanisch?
Ja, sicher.
Das geht.
Ja, ja.
Kein Problem für dich.
Ja, ich habe tatsächlich mal so einen Kurs belegt und war inzwischen ja auch ausreichend häufig in Japan, um da tatsächlich im Alltag komme ich ganz gut zurecht damit.
Mhm.
Ich vergesse zwar immer wieder ein paar Brocken so zwischendurch, aber wenn man da ist, also ich kann mich ganz gut durchschummeln.
Mhm. Ja, wir kriegen wieder eine Verbindung jetzt vom eben gehörten Stück zum nächsten. Wir spielen noch etwas aus der ganz aktuellen Produktion, die jetzt praktisch am 17. März in Japan erscheint.
Richtig. Also das letzte Stück, womit wird sich der Kreis schließt quasi. Es geht nochmal um Christoph Berg, Henning Schmid, die neue CD, die übrigens seit vielen, vielen Jahren, worüber ich mich sehr freue, auch wieder als LP erscheint. Die heißt Bei und daraus würde ich gerne den Titel Hinein und Hinaus spielen. Ich finde, damit schließt sich doch der Kreis sehr schön.
Genau, fast. Wir müssen uns ja noch verabschieden.
Ja.
Das machen wir noch. Ja, ein kurzes Wort noch zum Thema LPs. Ja, die sind wieder auf dem Vormarsch. Ne? Schönes Cover, schön groß, kann man viel reinschreiben.
Ja, ein LP ist halt ein Unikat. Ja, das ist wirklich das Problem von Digitalmusik ist, es ist unfassbar praktisch und es hat sich deswegen, sei es als CD, sei es als MP3-File, sei es einfach nur als Livestream, deswegen so faszinierend durchgesetzt. Aber die LP, das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der zu Hause noch eine LP-Sammlung hat, jede LP ist einzigartig. Jedes Knistern, was darauf entsteht, ist nur auf dieser einen LP da. Dazu kommt noch das Format, die Größe, das Artwork, was man auf einer LP unterbringen kann. Dieses Gefühl, etwas in der Hand zu haben, diese haptische Sensation, ich habe hier meine eigene LP. Das ist eine großartige Sache. Und mal abgesehen davon ist der Klang einer LP auch ein anderer als auf dem digitalen Medium.
Ja, eine Lanze für die LP, ausgesprochen von Henning Schmid. Ja, wenn wir nicht alles unterbringen konnten, wir müssen nochmal eine zweite Sendung machen. Das,
unbedingt, finde ich.
Auf jeden Fall.
Das machen wir.
Genau, und wer jetzt an deinen CDs, an deiner Produktion interessiert ist, gibt es eine Homepage wahrscheinlich?
Ja, ja. www.henning-schmid.de, da kann man sich informieren. Ansonsten kann man auch über die Seite von meiner Plattenfirma Flau, ja, so wie man es spricht, der ist, wird man die meisten meiner Produktionen auch finden.
Ja, dann nochmal ganz vielen Dank. Du hast auch gleich zu tun, ich auch. Ich muss mich wieder auf den Weg nach Bremen machen. Ja, gestern bin ich gut hergekommen, ein Zug rausgefallen, aber es hat dennoch gut geklappt. Ja, Henning, nochmal vielen Dank und jetzt sagst du nochmal dein Stück an.
Ja, das letzte Stück heißt Hinein, Hinaus aus dem Album bei Christoph Berg, Henning Schmid. Und ja, danke, dass du hier warst, Windy. Gute Heimreise nach Bremen.
Sie hören das Westernradio und das war ein Ausschnitt aus dem Stück Hinein hinaus von der aktuellen CD Bei, eine musikalische Zusammenarbeit zwischen Henning Schmid und Christoph Berg. Und das, was Sie hier in den vergangenen gut 50 Minuten gehört haben, war ein Porträt des Pianisten Henning Schmid, aufgezeichnet in seiner Wohnung in Berlin. Wir werden gleich noch einen weiteren Titel von ihm hören, mitgeschnitten während eines Konzertes hier im West End. Aber vorher möchte ich Sie auf ein Werkstattkonzert hinweisen, das morgen am 17. März um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt West End stattfindet. Ja, morgen ist es nun soweit. Die frisch gegründete West End Global Band wagt sich ans Licht der Öffentlichkeit. Und damit sie sich bei ihrem ersten Auftritt nicht allzu alleine fühlen, haben sich die Musikerinnen und Musiker mit ihren ebenfalls im West End angesiedelten Kolleginnen und Kollegen der Samba-Band Jacare zusammengetan. Im Gegensatz zu der noch neuen Global Band ist Jacare ein Urgestein der Bremer Musikszene und seit 25 Jahren aktiv. Jacares brasilianische und afrikanische Rhythmen treffen auf Balkanklänge und Klezmer-Melodien der Global Band. Und am Schluss dieses Konzertes werden sich beide Gruppen zum rasanten Finale vereinen, einmalig und unwiederholbar. Das heißt, dieses Konzert wird es nur dieses eine Mal hier in der Kulturwerkstatt West End geben. Der Eintritt ist frei, wir freuen uns aber über Spenden. Also kommen Sie morgen ins West End, Wallerherrstraße 294 in Bremen-Walle. Konzertbeginn ist 20 Uhr. Ja, ich komme jetzt noch zu dem angekündigten Titel von Henning Schmid, Piano Solo, eingespielt vor einigen Jahren hier im West End während eines Konzertes von ihm in der Reihe New and Used. Und zu finden ist der Titel auf dem New and Used Sampler Nummer 10. Mittlerweile gibt es 12 Stück davon. Die Musikreihe New and Used findet jeden ersten Donnerstag im Monat statt. Der musikalische Schwerpunkt liegt dabei auf akustischer Musik von Weltmusik bis Jazz. Und in eben dieser Reihe hat Henning Schmid auch im Jahre 2013 gespielt. Hören wir ihn nun mit seinem Titel Juni, wie gesagt, eine Live-Aufnahme mit all den dazugehörigen Geräuschen, die so bei einem Live-Konzert manchmal dabei sein können. Ja, viel Spaß jetzt mit dem Titel Juni, Piano-Solo von Henning Schmid. Das war Henning Schmid hier am Piano, Piano Solo, ja, eingespielt vor einigen Jahren während eines Konzertes in der Reihe New and Used. Ja, das war's mit der Sendung. Das Westend-Radio ist nun fast vorbei. Sie können die Sendung aber auch nachhören, und zwar auf unserer Homepage westend-bremen.de gibt es unter der Rubrik Westend-Radio ein Sendearchiv. Möchten Sie per monatlichem Newsletter über unsere Veranstaltung informiert werden, so benutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie an unter der Bremer Telefonnummer 6160455. Ich wiederhole, 6160455, und zwar die Bremer Vorwahl lautet 0421, falls Sie von auswärts anrufen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Westernradio wieder in 14 Tagen in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr. Das ist dann der 30. März. Dann hier mit Astrid Müller vom Westend-Theater und dem Steinbildhauer Stefan Sachsen als Studiogäste. Ja, und hier am Mikrofon verabschiedet sich sendeverantwortlich Windi Jakob, und dann bis in 14 Tagen.